Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Im April 2011 wird es 20 Jahre her sein, dass Max Frisch gestorben ist, am 4. April. Und am 15. April, vor 100 Jahren, wurde er geboren. Bereits jetzt sind viele Ausstellungen, sind auch Bücher zu erwarten im kommenden Jahr. Und eines, eine Biografie, ist bereits erschienen. Ein mit Bewunderung verfasster biografischer Versuch zu Frisch. Volker Weidermann hat es geschrieben. Er ist 41 Jahre alt, Germanist und Feuilletonredaktor. Hans-Ulrich Probst hat den Frisch-Forscher und Leser einer jüngeren Generation in Berlin zur aktuellen Bedeutung und literarischen Einordnung des modernen Klassikers befragt.
Volker Weidermann, herzlich willkommen. Wie sind Sie auf Max Frisch gestoßen? Was hat Sie motiviert, sich stärker mit Max Frisch zu befassen?
Ich war einfach während des Studiums, schon meines Germanistikstudiums, ein begeisterter Leser von Max Frisch. Und das natürlich doch eher neben dem Studium. Während des Studiums fand Max Frisch nicht so sehr statt. Und vielleicht gerade dadurch hat sich die Begeisterung besonders stark erhalten. Das war vor allem das zweite Tagebuch, das ich damals gelesen habe, Homo Faber, den Stiller. Und hinzu kam, dass ich vor einer Weile an einem Buch gearbeitet hatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur nach dem Kriege. Und in diesem Rahmen habe ich sehr viele Werke, sehr viele Bücher aus dieser Zeit noch einmal neu gelesen. Und mein Eindruck war, kein Buch, kein Werk ist in dieser Zeit so wenig gealtert wie das von Max Frisch. Und das, dachte ich mir, ist doch ein guter Moment, um noch einmal neu zu beginnen.
Diese Fragestellung von der Modernität werden wir sicher noch vertiefen. Wie hat sich Ihr Bild von Max Frisch verändert oder mit welchem Bild sind Sie an die Arbeit rangegangen und was ist da passiert durch die Recherche, durch die Vertiefung?
Ich war vor allem überrascht von der stetigen Neuerfindung des Schriftstellers Max Frisch. Ich persönlich war auch sehr überrascht von dem Frühwerk, über die etwas mindere Qualität des Frühwerks, über die Themen, die er dort angeschlagen hat, über den politischen Max Frisch, den frühen politischen Max Frisch, den ich gar nicht kannte. Und diese permanente Neuerfindung des Max Frisch, das war eigentlich die schönste und erstaunlichste Überraschung während der Arbeit für mich.
Volker Weidermann, ich schlage vor, dass Sie uns jetzt das Vorwort aus Ihrem Buch Max Frisch, sein Leben, seine Bücher, da wird ja auch eben eine Parität hergestellt und kaum bei einem Autor ist das natürlich so zentral, auch verschränkt Leben und Schreiben. Lesen Sie uns das Vorwort, weil da gibt es ganz viele Zugänge, über die wir dann uns Werk und Leben nähern können.
Gern. Nein, das geht natürlich nicht. Eine Biografie über Max Frisch. Das ist ja genau der Schrecken, gegen den er ein Leben lang angeschrieben hat. Das festgefügte Gebäude eines Lebens, zusammengefügt aus unverrückbaren Bausteinen, die Stein für Stein den lebendigen Menschen einmauern, bis die Wände ihn schließlich ganz umschließen und jede Bewegung unmöglich machen. Eine Biografie ist kein Spiel. Eine Biografie, das ist der Tod. Der Tod des beschriebenen Menschen, der Tod seines Werkes, Tod der Liebe. Dagegen anzuschreiben, das ist ein zentrales Motiv seines Schreibens von Anfang an. Flucht, Beweglichkeit, Neuerfindung des Ich, Sehnsucht nach einem anderen Leben, anderen Menschen, anderen Büchern, das ist das Ziel des Schreibens, das Motto des Lebens von Max Frisch. Leben als Entwurf, Leben als Möglichkeit, als immer wieder neu zu erfindende Ich-Geschichte. Ist diese Ich-Geschichte nach dem Tod eines Menschen auserzählt? Ist es Zeit, 100 Jahre nach der Geburt die Mauern um dieses Leben endgültig hochzuziehen? Um das Leben und Schreiben von Max Frisch? Nein, natürlich nicht. Eine Biografie über diesen Mann muss sich genau dieser Herausforderung stellen, muss den Versuch unternehmen, das Leben dieses phänomenalen Schriftstellers als Möglichkeit zu beschreiben. Als eine von vielen möglichen Geschichten seines Lebens und Schreibens. Als ein Spiel, zusammengesetzt aus Bildern, Geschichten und Erinnerungen. Ein Spiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wer war Max Frisch? Diese einfache Frage wird dieses Buch nicht beantworten. Max Frisch hat eine Vielzahl von Leben gelebt, hat eine Vielzahl von Entwürfen ausprobiert, ist einen weiten Weg gegangen. Vom einsamen Ich-Sucher in Dubrovnik und männerstolzen Bergautor in den Schweizer Alpen zum konservativen geistigen Landesverteidiger in Uniform, vom Architekten zum Dramatiker, Vom Binnensprengmeister zum Brechtschüler, vom politischen Wirkungsautor zum Dichter der Subjektivität. Von rechts nach links, von einem Leben zum anderen. Immer auf der Suche, immer unterwegs. Wohin? Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur, hat er in seinem ersten Tagebuch geschrieben. Indem man es nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man sich zu seinem Denken, das bestenfalls für den Augenblick und für den Standort stimmt, da es sich erzeugt. Man rechnet nicht mit der Hoffnung, dass man übermorgen, wenn man das Gegenteil denkt, klüger sei. Man ist, was man ist. Man hält die Feder hin, wie eine Nadel in der Erdbebenwarte. Und eigentlich sind nicht wir es, die schreiben, sondern wir werden geschrieben. Schreiben heißt, sich selber lesen. Was selten ein reines Vergnügen ist. Man erschrickt auf Schritt und Tritt. Es lässt sich nichts dagegen machen. Wir können nur, indem wir den Zickzack unserer jeweiligen Gedanken bezeugen und sichtbar machen, unser Wesen kennenlernen, seine Wirrnis oder seine heimliche Einheit, sein Unentrinnbares, seine Wahrheit, die wir unmittelbar nicht aussagen können, nicht von einem einzelnen Augenblick aus. Zitat Ende. Darum geht es hier in dem vorliegenden Buch, um Täuschungen und Selbsttäuschungen, um Zickzackpfade und mögliche Wahrheiten, um Fehler, Zweifel und Selbstkritik. Mit Max Frisch ist man nie am Ende. Das ist der Zauber seines Werkes. Er hat sich immer wieder neu erfunden, hat die Beweglichkeit seines Denkens, die Zweifel an sich selbst in seine besten Bücher immer mit hineingeschrieben. Das hält sie lebendig, das macht sie modern. Max Frisch ist heute einer der modernsten Autoren der deutschsprachigen Literatur geblieben. Weltläufig, wie sehr er auch an seinem kleinen Heimatland hing und mit ihm haderte, politisch, wie radikal er im Alter seine politischen Wirkungsdramen auch in Frage stellte. Er war maximal subjektiv und prägte dabei doch das kollektive Gedächtnis der Schweiz und vor allem Nachkriegsdeutschlands wie kaum ein zweiter Autor. Ja, er, der in seinen Büchern immer wieder zeigte, dass es ein gemeinsames Gedächtnis nicht gibt, hat durch sein Schreiben so etwas wie die Möglichkeit eines solchen gemeinsamen Gedächtnisses erzeugt. Immer wieder wandten sich Leser an ihn mit persönlichen Fragen und Nöten, weil sie dachten, er kenne sie, er müsse sie kennen, denn er hatte doch von ihnen geschrieben. Und wirklich hatte das immer wieder am Anfang seines Schreibens gestanden. Die Suche nach Gemeinsamkeiten mit den Menschen da draußen, das Bedürfnis nach Kommunikation, nach einem Gespräch mit dem Leser. Die Angst, allein zu sein im Dschungel der Unsagbarkeiten, hatte er es einmal genannt. Die Angst, allein zu sein. Dass diese Angst viele Millionen Leser mit ihm teilten, dass sich Millionen Leser von dieser Angst angesprochen fühlten, das ist vielleicht der erstaunlichste Triumph des Lebens und des Schreibens von Max Frisch.
Soweit das Vorwort von Volker Weidermanns Buch »Max Frisch, sein Leben«, seine Bücher, Volker Weidermann, heute Gast in Reflexe, eine Biografie, die in dem Sinn keine Biografie sein will, in dem sie nicht die ultimativen und letzten Antworten geben will. Wir haben das auch gehört, das ist sehr zügig, flüssig geschrieben, das ist nicht das Nachschlagewerk, Zitate werden auch nicht nachgewiesen. Es ist eigentlich ein Lesebuch von einem begeisterten, aber nicht kritiklosen Leser und natürlich kommen da diese zwei Schlüsselzitate vor über das Bedürfnis nach Kommunikation und die Angst vor dem Unsagbaren einerseits und dieses Zitat aus dem ersten Tagebuch, Schreiben heißt sich selber lesen. Inwiefern ist das bei Max Frisch deutlicher als bei anderen Autoren, dieses Phänomen, dass man sich schreibend auf die Schliche kommt? Wo haben Sie das vor allem dingfest gemacht?
Es ist unglaublich, dass schon die ersten journalistischen Texte sich fast ausschließlich damit beschäftigen. Wer bin ich? Was bin ich? Sogar die Überschrift seines ersten Textes, den er überhaupt geschrieben hat. Diese Frage war für Max Frisch von Anfang an zentral. Und von Anfang an hat er auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er zum Beispiel über arme Menschen in den Bergen schrieb. Und am Ende stellt er fest, im Grunde schreibe ich immer nur von mir. Es ist natürlich eine Binsenwahrheit, es trifft letztlich auf jeden guten Schriftsteller zu, aber bei Max Frisch war es doch ganz besonders radikal und Max Frisch hat das auch ganz besonders stark mit reflektiert. Und das zieht sich natürlich durch sein ganzes Leben hindurch. Seine Bücher haben alle einen autobiografischen Hintergrund, sind Geschichten seines Lebens, die er aber je länger er lebte und je länger er schrieb, immer stärker literarisierte und immer stärkere abstraktere Form dafür fand und suchte.
Nun ist Ihr Buch ja nicht die erste Biografie, es gibt schon ein paar, schon zu Lebzeiten gab es die Versuche von Volker Hage, von Eduard Stäuble, dann später dann von Urs Bircher. Inzwischen ist nicht so viel Neues dazugekommen, immerhin der Entwurf zu einem dritten Tagebuch. Also ich meine jetzt an Primärtexten, das Frühwerk wurde nochmals neu aufgelegt, es gab diese Amerika-Vorlesungen, Schwarzes Quadrat. Das alles berücksichtigen Sie, frappieren zunächst einmal eben, wie kritisch Sie mit dem Frühwerk umgehen. Also Max Frisch hat sehr jung zu schreiben begonnen, journalistisch, aber auch literarisch. Aber zum Schriftsteller geworden ist er schon in einem reiferen Alter, sagen Sie. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ich habe mir auch manchmal beim Schreiben und später Wiederlesen überlegt, ob ich nicht etwas zu streng bin mit dem frühen Werk. Das kam aber natürlich einfach vor allem aus der Enttäuschung des großen Freundes des späten Werkes. Und wer die späten Bücher von Max Frisch, den Stiller, kennt und dann zum ersten Mal Antwort aus der Stille zum Beispiel liest oder den Jörg Reinhardt, der muss enttäuscht sein. Und der muss unglaublich enttäuscht sogar sein von diesem Mann, der später diese kühle literarische Form fand, wie stark der in den frühen Werken alles zu viel gemacht hat, alles zu sehr fühlte, zu sehr sich hinein dachte, die Helden kitschig ausarbeitete, die Bergromantik kitschig ausarbeitete. Das ist schon ganz außerordentlich unlesbar, so fand ich es zumindest heute. Und umso größer ist aber natürlich die Leistung wie ein Schriftsteller. Ich kenne da auch keinen vergleichbaren zweiten Fall in der Weltliteratur, dass ein Schriftsteller sich so radikal neu erfunden hat und auch die Kunst nochmal neu erfunden hat. Er hat im Grunde als bestenfalls mittelmäßiger Autor angefangen und hat dann ja selbst beschlossen, Selbsteinsicht, na, das wird die großartigen Vorstellungen, die ich mir vom Leben mache, nicht erfüllen können. Ich muss was anderes suchen. Und dass er dann die Kraft und die Kunst fand, neu zu beginnen, das fand ich sehr erstaunlich.
Nach dem Zwischenweg des bürgerlichen Berufs als Architekt, den er ja dann kurz ausgeübt hat, also die Ausbildung gemacht, kurz ausgeübt und den Schwur nicht mehr zu schreiben, dann aber gebrochen hat. Den Wendepunkt, das arbeiten Sie sehr deutlich heraus, bildet die Erzählung Bin oder die Reise nach Peking. Die ist 1945 erschienen. Und was ist das andere? Weil da ist ja auch noch viel Romantik in dem Sinn drin, nicht?
Er ist einfach älter geworden. Er hat geheiratet, hat Kinder bekommen. Er hat Architektur studiert, einen Beruf und ein Studium, von dem er immer wieder sagte, es würde die Männlichkeit fördern, der kühle Strich des Zeichnens, das ist es. Und dieser kühle Strich des Zeichnens, das ist schon etwas, was man sehr stark parallel lesen kann zu den späteren Büchern, glaube ich. Das hat einen kühleren Strich. Und Sie haben schon völlig recht, auch Bin oder die Reise nach Peking hat noch kitschige Elemente, aber tja, was ist jetzt die Kunst dieses Buches? Es ist einfach...
Es ist ja eine Traumerzählung, vielleicht müssen wir das noch kurz sagen, nicht? Es ist eine Traumerzählung und handelt von der Sehnsucht.
Es handelt von der Sehnsucht, das ist natürlich sein ureigenes Thema. Bin heißt der Held, was schon ein genialer Name natürlich ist, oder die eine Hälfte des Bin, der andere heißt Kilian und das ist der Mann, der auch ein Max-Frisch-Problem vor sich herträgt, nämlich er hat eine Rolle unter dem Arm, die Rolle des Zeichners, die Rolle des bürgerlichen Berufes und es geht darum, diese Rolle irgendwie loszuwerden und in ein Traum-Peking zu reisen, wo das große Glück noch möglich ist. Und das ist schon sonderbar, diese Erzählung ist im Moment, glaube ich, nicht einmal lieferbar bei Suhrkamp. Das ist schon ein relativ, kann man sagen, verkanntes Werk. Und mir gefällt es, ja, das hat kitschige Elemente, aber die Sprache ist viel klarer, die Sprache ist viel frischer und es ist vielleicht auch mehr Mut zur Selbstentblößung da. Er hat in den frühen Büchern auch sehr stark versucht, diese alter Egos, die immer wieder auftauchen, denen eine großartige Heldenrolle zuzuschreiben. Das war vielleicht meistens das größte Problem. Fantastische Männer sind es da, die da unglaublich sich selbst verleugnend für die Welt, für die Frauen alles geben. Und in Bin ist vielleicht das erste Mal da, dass er auch mit sich selbst oder mit der Person, die er als Protagonisten darstellt, schonungsloser umging und mit seiner ganzen persönlichen Situation.
Ja, er spricht da von der Versklavung des modernen Menschen. Es gibt zu vieles, was man immerfort muss, heißt es darin. Aber es wird ja dann auch schon ironisch gebrochen. Das ist das Neue. Er arrangiert sich irgendwie, sagt aber, also genießt die Natur. Und dann heißt es mal so ganz beiläufig, ein wenig Soffer wohl auch. Also er braucht nicht mehr diese Heldenpose, sondern eine gewisse Nüchternheit gefunden in der Trunkenheit.
Sehr, sehr schön, dass Sie das einfügen. Ironie und überhaupt Humor bei Max Frisch. Darüber wird auch relativ selten gesprochen. Das ist auch etwas, was natürlich sozusagen einem, dem Protagonisten und die Geschichte etwas vom Leibe halten kann. Und da ist Ironie für Max Frisch natürlich immer ein sehr wichtiges Mittel gewesen.
im Zentrum stehen aber für Sie doch klar die drei Romane Stiller, Homo Faber und Mein Name ist ein Gantenbein. Erläutern Sie von daher jetzt diesen Begriff von Modernität. Was berechtigt dazu zu sagen, er wäre einer der modernsten Autoren dieser Epoche?
Die eine Hälfte ist natürlich das Thema, um das es geht. Die Identität, die Frage, wer man ist und nicht nur die Frage, wer jetzt ein zufälliger Stiller ist, der aus Amerika wiederkehrt, wo er sein Leben verlieren wollte und ein neues Leben beginnen, das er nicht beginnen kann, sondern es sind immer wieder neue Menschen, die mit diesem modernen Problem des Lebensentwurfs, der Lebensmöglichkeiten, Terror der Lebensmöglichkeiten zu kämpfen haben und wie sie das Problem lösen, wie er es thematisiert, das ist sicherlich der wesentliche Teil des modernen Max Frisch.
Der Biograf Volker Weidemann hat, wenn ich das richtig lese, etwas mehr Mühe mit dem Dramatiker Max Frisch, der ja große Erfolge hatte, heute etwas weniger gespielt wird. Wie erklären Sie sich den Theatererfolg von Max Frisch?
Da ist natürlich die ja fast schon geniale Kunst gelungen, diese Fragen der Identität direkt auf politische Wirkungskraft zusammenzuführen. Andorra natürlich, der Jude. Wer ist ein Jude? Wie wird man zum Juden? Das ist ja im Grunde natürlich genau das Max-Frisch-Thema. Wer bin ich? Was bin ich? Wie werde ich gemacht durch die Gesellschaft, durch die Menschen, die ich kenne, durch die Politik? Und in diesem Fall von Andorra zum Beispiel, am klassischsten, wird das einfach beschrieben an einem Problem, das ihn natürlich auch sehr, sehr stark beschäftigte, ein Problem des Antisemitismus. Wie funktioniert das da? Und ich glaube, das funktioniert beim ersten Lesen, beim ersten Sehen, muss das, und alle, die dabei waren, sagen, das sei wie ein Blitz eingefahren in die Bühne und das sei ein solcher Erkenntnisflash gewesen, ein unglaublicher Schrecken auf der Bühne. Wie wird man Jude, wie das da dargestellt wird, wie Antrieb von den Menschen zum Juden gemacht wird und wie es dann tragisch endet, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist nur so, dass es jetzt einfach seit so unglaublich vielen Jahren Schullektüre ist, dass es so außerordentlich häufig ausinterpretiert wurde, dargestellt wurde auf Bühnen, dass ich doch den Eindruck hatte, dass es nur wenige Menschen gibt, die damit jetzt heute auch zum dritten, vierten oder fünften Mal noch etwas anfangen können. Ich bin nicht ganz sicher, ob es gegen das Stück spricht, aber gegen das Stück heute schon ein bisschen.
Welches Stück mögen Sie denn am besten?
Biografie ein Spiel ist ein relativ spätes Drama, das er geschrieben hat, das ohne Didaktik auskommt. Es will nicht lehren, es hat keinen Zeigefinger. Es geht auf unglaublich komische Art und Weise. Es hat sehr viel von einem Film, den sicher viele kennen, Täglich grüßt das Murmeltier. Das ist so eine frühe Variante davon. Ein Mann, der aus seiner Biografie nicht ausbrechen kann und der Tag für Tag für Tag sein Leben neu durchspielen muss, obwohl ihm doch die Möglichkeit gegeben wird, neu anzufangen. Und er merkt, die Möglichkeit habe ich in Wirklichkeit nicht. Und das ist unglaublich komisch mit Slapstick-Elementen auf der Bühne. Und das ist der große Komiker und Ironiker Max Frisch, der sein eigenes Lebensproblem auch in den großen Momenten als Komödie auf die Bühne bringen konnte.
Schlüsselwerke bleiben natürlich die Tagebücher. Was kann man aus der Lektüre jetzt nur der Tagebücher über die Entwicklung des Autors Max Frisch erfahren?
Das Wunder des ersten Tagebuchs ist im Grunde, dass ein ganzes Werk schon vorgezeichnet ist, dass er später erst entfalten wird von Jahr zu Jahr zu Jahr, sind hier in kleinen Miniaturen das ganze Werk enthalten, der Stiller enthalten, Elemente von Homo Faber enthalten, selbst vom Spätwerk sind da enthalten und
Andorra
natürlich. Und das ist jetzt aber natürlich kein Skizzenbuch für Intellektuelle, die da irgendwie was nachlesen sollen, sondern das ist schon in unglaublich kondensierter Form, ist da der Plan eines weltliterarischen Werkes entworfen worden. Das ist das eine. Das zweite Tagebuch ist für mich ein fulminantes Gelingen von Kombination aus politischem, tagespolitischem Reportagen, Berichten aus dem Zentrum der Macht auch. Das ist ja heute fast unglaublich zu sehen, dass er von Henry Kissinger empfangen wurde im Weißen Haus, dass er bei Bundeskanzler Schmidt war in der Nacht, als die Geiseln in Mogadischu befreit wurden. Er war einfach an vielen Orten dabei und er kann es sehr gut erzählen. Er ist auch ein guter Erzähler. Das ist auch 30, 40 Jahre danach, hat das von Aktualität kaum etwas eingebüßt. Und dazu kommen natürlich die großen Fragen. Max Frisch war in seinem ganzen Werk vor allem ein großer Fragesteller, der sich selbst in Frage stellte und immer wieder auch Fragen an die Leser richtete.
Die berühmten Fragebogen.
Die Fragebogen sind großartig und die kann man sich selbst immer wieder vorlegen und man wird Überraschendes erleben. Und die klassische erste Frage vom ersten Fragebogen ist das, glaube ich, sind Sie sicher, wenn all ihre Freunde und Menschen, die sie kennen, nicht mehr sind, dass sie der Fortbestand der Welt wirklich interessiert. Das ist so eine dieser Fragen, wenn man sie sich wirklich vorlegt, rührt das an den Kern des Lesers, den Kern des Menschen und den Kern auch des Werkes von Max Frisch.
Drittes Tagebuch oder der Entwurf dazu?
Drittes Tagebuch ist natürlich ein tragisches Alterungswerk. Es ist Fragment. Ich verstehe, dass Menschen, die im Lager standen, sagen, na, das hätte man nicht unbedingt veröffentlichen müssen. Für mich war es natürlich großartig und diese Tragik eines Mannes, der sich das Alter nicht wirklich eingestehen kann, doch altert, kaum noch schreiben kann und auch das Geheimnis sucht, wieso kann ich eigentlich nämlich nicht mehr schreiben? Und da gibt es diesen einen Satz, der mich unglaublich beeindruckt hat. Vielleicht, weil ich mir die Erfahrung des Alters nicht wirklich eingestehe. Und da kommen wir ein bisschen wieder zum Frühwerk hinzu, dass die radikale Ehrlichkeit, die radikale Selbstentblößung gehörte für den Schriftsteller Max Frisch zum Schreiben immer mit dazu. Und das war eben am Ende nicht mehr möglich und deswegen konnte er nicht mehr schreiben. Und diese Dramatik ist in diesem letzten Tagebuch unglaublich eindringlich beschrieben.
Und was ja auch dazu gehört, er hat sich extrem vor Wiederholung gescheut. Und das spiegelt sich im Werk. Also einerseits, er hat immer Angst vor dem Eingesagtwerden, vor der Festlegung. Eben die Sehnsucht ist unser bestes Wissen, heißt, die Realität kann da nicht standhalten. Und das gilt aber auch für das Werk. Also er war nie ein Serienproduzent. Wenn er etwas abgeschlossen hatte, hat ihn diese Form nicht mehr interessiert. Er hat nie zweimal dasselbe oder was, schon nur was Ähnliches gemacht.
Nicht? Und das macht das dann natürlich schwierig. Und dadurch ist das Werk natürlich relativ übersichtlich geblieben und relativ schmal.
Er hat sich Zeit gelassen. Also das ist auch auffällig. Heute, wenn man nicht alle zwei Jahre publiziert, ist man sozusagen weg vom Fenster. Nicht? Darauf hat er sich nie eingelassen.
Und war gleichzeitig aber auch kein Thomas Mann, der sozusagen bürgerlich jeden Morgen schreibt er sein Pensum jeden Tag zwei Seiten, egal was mir einfällt, sondern zum Beispiel eine Erzählung wie Montauk, die war einfach in Windeseile geschrieben, weil da war der Stoff da, er hatte die Form gefunden und er schrieb es, wohingegen am Holozän er ja fast 10 Jahre sich quälte und Version auf Version schrieb, also er nahm es, wie es kam.
Ja, und doch sind beides Unikate von Werken, die keine Nachfolger oder Vorgänger haben, beide jetzt nicht.
Aber ja.
Ja, Montauk haben Sie sehr ausführlich beschrieben, indem Sie die Erfahrung gemacht haben, sozusagen spiegelverkehrt. Sie haben die Alice Curry, inzwischen eine ältere Frau, getroffen, die damals Auslöser für das eben autobiografische Befragen in Montauk geworden war, dieses Wochenende mit einer jungen Frau in der Nähe von New York. Sie haben sie im Alter jetzt getroffen, die Reise nochmals gemacht. Das ist ein sehr schönes Kapitel des Buches. Nochmals, wie wichtig ist es eigentlich, diese Lebensdetails zu wissen, um jetzt vom Werk begeistert sein zu können?
Um begeistert sein zu können, ist es überhaupt nicht wichtig. Man kann Montauk lesen und die wirkliche Lynn nie getroffen haben. Das ist ja klar, das ist ja gerade die Kunst von Max Frisch, dass man all das nicht wissen muss. Für mich als Biograf war es natürlich ungeheuer wichtig, denn genau diese Transformation von Wirklichkeit in Literatur ist natürlich zentrales Moment in seinem Schreiben gewesen. Und das war für mich als ein Darsteller seines Lebens natürlich die entscheidende Frage, wie hat denn das geklappt? Wie hat er das gemacht? Wie war die Wirklichkeit, von der in Montauk er sagt, ich möchte erzählen, ohne zu erfinden, reine Wirklichkeit. Und dann dachte ich, ist es doch mal an der Zeit, wie war denn die reine Wirklichkeit? Und das war schon ganz interessant von ihr zu erfahren, wo gibt es Abweichungen, wo nicht, wo war der Künstler da, wo der einfache Wirklichkeitsdarsteller. Aber als zweites war für mich natürlich sehr, sehr wichtig zu sehen, wie lebt es sich eigentlich mit einem Autor, der so radikal sein Leben zur Literatur macht? Wie lebt es sich auch mit Marianne Frisch, seiner Frau, mit der er damals verheiratet war, die habe ich getroffen, die ausdrücklich sagte, ich habe mit dir nicht gelebt als literarisches Material, ich verbiete dir, dass du über mich schreibst. Das hat er nicht nur übergangen und missachtet dieses Verbot, sondern hat es sogar gleich noch in ein Buch hineingeschrieben. Man kann sagen, perfider geht es ja gar nicht. Und trotzdem hat sie viele Jahre, über 10 Jahre mit ihm zusammen gelebt. Und das interessierte mich natürlich schon, die Opfer in Anführungsstrichen der Literatur und diesem radikalen Selbstentblößens. Denn es war ja nicht nur er selbst, den er entblößt hat, Max Frisch in seinen Büchern, sondern es waren vor allem auch die Menschen, mit denen er zusammenlebte. Und das war alles andere als einfach.
Sie haben das jetzt erwähnt, eben in Montauk, also dieser Versuch zur absoluten Ehrlichkeit, auch da ist es spannend, dass es schon in Bin heißt, man müsste erzählen können, so wie man wirklich erlebt, nicht? Also das hat sich durchgezogen. Ja, Sie sagen, es war nicht einfach. Wie war der Zeitgenosse und der Mensch Max Frisch? Wie war mit dem Kirschenessen?
Die schöne Erfahrung, ich selbst habe ihn leider nie treffen dürfen, nicht mal aus der Ferne. Ich kenne ihn immer nur aus Bildern, aus seinen Büchern, aus Filmen und eben aus Erzählungen. Und da war die schöne Erfahrung, die ich machen konnte, als ich mit Zeitgenossen von ihm sprach, dass alle eigentlich heute noch ein Leuchten in die Augen bekommen, wenn sie von ihrer Zeit mit Max Frisch sprechen. Wenn sie von dem Zeitgenossen Max Frisch sprechen, wenn sie von dem Freund Max Frisch sprechen. Gleichzeitig natürlich gibt es viele, die sagen, wie aufbrausend er war, wie emotional er war, wie er in seinen depressiven Phasen in sich versunken war und die Aggression, die er meistens vor allem gegen sich selbst richtete, durchaus auch gegen andere richten konnte. Aber er muss ein unglaublich menschenfreundlicher, zugewandter Mensch gewesen sein für die, die er an sich herangelassen hat.
Das kann ich bestätigen. Sie sind Deutscher, deutlich jünger als die früheren Exegeten oder Interpreten. Ihr Blick auf die Schweiz kommt von außen und umgekehrt hat man bei uns vielleicht oft den Eindruck, dass eben gerade sein Verhältnis zur Schweiz den Blick wie aufs Werk verstellt. Wie sehen Sie den politischen Max Frisch?
Auch da ist er, wie gesagt, einen ganz weiten Weg gegangen und das war für mich als Deutschen jetzt auch erstmal überraschend, die Situation der Schweiz von 33 bis 45, die Situation dieses ja gefangenen Landes, das all die Jahre täglich den Überfall von Nazi-Deutschland fürchten musste, die Staatsdoktrin der geistigen Landesverteidigung, wie sehr muss man mitmachen, wie sehr passt man sich an und wie sehr hat auch er selbst mitgemacht und sich angepasst. Und dann später ist er einen weiten Weg gegangen, des Haderns mit der Schweiz. Und da muss ich schon auch sagen, dass mir das jetzt im Abstand der Jahre und im geografischen Abstand manchmal etwas schwer fand, zu folgen. Er hat sich da schon sehr stark verbissen in die Schweiz und dieses Gefängnis, als dass er es manchmal empfunden hat, auch spät, als er erfahren hatte, er ist 40 Jahre lang beobachtet worden vom Geheimdienst. Das war schon stark und das hat mich dann in den letzten Details tatsächlich nicht unbedingt interessiert. Ich fand im Gegenteil dann schön, dass jemand, der sich so stark auf die Schweiz einlässt, so stark mit der Schweiz ringt, aber doch gleichzeitig ein Weltautor geworden ist, der ja andererseits eben im Weißen Haus mit Henry Kissinger zu Abend isst.
Sie haben ihr Gespräch mit Maren Frisch, mit eben der Linda Alice Curry erwähnt. Sie haben aber darauf verzichtet, mit vielen, die ja jetzt auch schon älter sind, nicht zu sprechen. Also die letzte Lebenspartnerin Karin Pio, auch Freunde wie Peter Bixel, Jörg Steiner, Christa Wolf, Alexander Seiler, die man hätte befragen können, mit denen haben Sie nicht geredet. War das eine bewusste Entscheidung?
Ich hatte bei vielen, gerade Peter Bixel zum Beispiel, hatte ich den Eindruck, sie haben sich so oft, so zahlreich in Interviews, in Texten, in Werkbegleitungen dazu geäußert, dass ich dachte, das weiß ich schon. Seine letzte Lebensgefährtin, das tat mir schon sehr leid. Da gab es einfach sehr viele Signale, die sagten, möchte mit Journalisten auf gar keinen Fall etwas zu tun haben und ist sehr stark an ihrer privaten Erinnerung an Max Frisch interessiert. Und das wollte ich sehr gerne auch respektieren.
Wie erwähnt, das ist ein Buch eines begeisterten Lesers und keine akademische Fleißarbeit. Es ist eine Arbeit, die ihn motiviert, wieder Frisch zu lesen. Zum Schluss, Volker Weidermann, zwei Fragen. Was würden Sie einer Hörerin, einer Hörer, die Frisch wirklich nicht kennt, empfehlen? Und zweitens dann, was hoffen Sie allenfalls noch aus dem Nachlass entdecken und lesen zu können?
Zwei Werke für den Neuleser. Erstens, wir haben schon darüber gesprochen, Bin oder die Reise nach Peking. Das ist das große Sehnsuchtsbuch, mit dem es anfängt. Und Sie werden dann ohnehin weiterlesen wollen. Und als zweites sicherlich das zweite Tagebuch. Ja, und was noch kommt, vor allem die Briefe an Ingeborg Bachmann, die noch in einem geheimen Tresor liegen, nächstes Frühjahr geöffnet werden, dann noch nicht für die Öffentlichkeit. Hoffentlich werden sie bald zugänglich. Und dann das Berliner Journal, das Tagebuch seiner Ehe mit Marianne Frisch. Das liegt auch noch gut verschlossen in dem Tresor.
Ist Ihre Bewunderung gewachsen, gleich geblieben oder gibt es auch Vorbehalte gegenüber Max Frisch?
Es war nicht ganz leicht, die Treffen mit seinen Frauen und zu sehen, mit welchen Methoden er gearbeitet hat und wie er bereit war, Opfer zu bringen. Es war einfach ganz klar, das Werk ist ihm wichtiger als die Menschen, mit denen er zusammenlebt, so sehr er sie auch liebt. Und das ist einerseits vielleicht eine Einschränkung von dem Bild des Menschen, das ich von Max Frisch habe, aber gleichzeitig ist mir natürlich klar geworden, dass ein solches Werk wie das, was er geschrieben hat, ohne diese Radikalität nicht möglich gewesen wäre.
Volker Weidermann, vielen Dank für diese Auskünfte zu Ihrer sehr lesenswerten Biografie Max Frisch, sein Leben, seine Bücher.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.